VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Schönen guten Tag. Ich beginne dann mal mit meiner Lesung. Ich möchte mich zuerst mal vorstellen. Also ich schreibe unter dem Namen Sarah Metz. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Frankfurt am Main und habe gerade diese Woche mein Abitur geschrieben. Deswegen bin ich etwas im Stress noch. Aber es freut mich, dass hier sich so viele eingefunden haben, dass ich nicht alleine lesen muss. Und ich werde heute aus meinem 5. Roman lesen. Das ist mein 3. Roman beim Papierverzierer Verlag, die auch hier drüben ihren Stand haben. C300, wenn ich mich recht entsinne. Und über das Buch kann ich sagen, also es heißt Akte Blutrot, vergiss mein nicht. Und es ist ein Thriller, man könnte meinen so ein bisschen Psycho-Thriller, aber so genau weiß ich es nicht einzuordnen. Und er ist ganz besonders aufgebaut. Es gibt nämlich Er-Kapitel und es gibt Sie-Kapitel, je nachdem, welche Sicht gerade dran ist. Es ist insgesamt aus der Ich-Perspektive geschrieben, aber von zwei verschiedenen Personen, er und sie. Und das wechselt sich ab. Und ich möchte heute etwas aus einem Er-Kapitel vorlesen. Und die laufen immer nach einem ganz bestimmten Muster ab. Und zwar passiert es darin, es ist die Sicht des Helden der Geschichte. Und dieser Held ist in ein Mädchen verliebt, das auf sein College geht. Jedoch eines Tages wird ein Serienkiller auf diesen Helden aufmerksam und merkt, ich fühle eine bestimmte Verbindung zu diesem Mann. Und wenn ich das Mädchen, das er liebt, entführe, dann kann ich seine Aufmerksamkeit bekommen. Und das jede Nacht aufs Neue. Das heißt, dieser Serienkiller entführt Flora, so ist ihr Name, weil er einfach in so einem Wahn denkt, dass das Schicksal ihm das bestimmt hat. Und jede Nacht setzt er dieser Frau unsägliche Qualen aus und Folter und ganz viel. Und er mordet auch vor ihren Augen unschuldige Menschen ab, die er einfach so von der Straße oder so aufliest. Dieser Held soll sie dann retten, und zwar aus seinem Haus. Jede Nacht wieder und täglich grüßt das Murmeltier, könnte man fast sagen. Aber wenn er sie gerettet hat, dann injiziert er ihr ein Serum. Und dieses Serum lässt sie die Geschehnisse der Nacht vergessen. Das macht er aus einem ganz bestimmten Grund, und zwar, weil er möchte, dass sie wenigstens die Tage über unbeschwert leben kann, ohne dass sie sich an die Ereignisse erinnert hat, dass sie von dem Serienkiller, Foster ist sein Name, Charlie Foster, entführt wurde. Er versucht, sich ihr tagsüber anzunähern. Das klappt auch fast, könnten wir meinen. Aber irgendwas stimmt nicht. Das merkt man beim Lesen, das merken auch die Figuren. Irgendwas ist nicht ganz richtig. Vor allem, weil das ist ja ein sich wiederholendes Muster. Immer wieder entführt, immer wieder gerettet. Und irgendwann wird dieses Muster gebrochen. Aber das verrate ich natürlich nicht, wieso dieses Muster gebrochen wird. Das müsst ihr dann wahrscheinlich selbst herausfinden. Genau, und ich möchte heute ein bisschen vorlesen aus einem Kapitel, das nennt sich Tee und Knochensägen. Man merkt schon, das fasst den Inhalt ganz gut zusammen. Es ist ein Er-Kapitel, also eine Nacht, in der sie entführt wird und er sie retten muss. Jedoch merkt der Held, dass Flora sich irgendwie merkwürdig verhält. Und zwar ist sie nicht mehr ganz sie selbst. Sie war immer die Schöne, die Unschuldige, die Unerreichbare. Aber jetzt ist irgendwas einfach anders. Genau, und darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen. Es fängt gleich sehr actionreich an. Okay. Meine Faust krachte in Fosters Unterkiefer und er vollführte eine filmreiche Drehung, bei der jede Ballerina voll Neid erblasst wäre. Foster hatte jedoch nicht die Absicht, besonders elegant zu Boden zu gehen. Er wollte auf den Beinen bleiben und das zeigt er mir auch sehr deutlich. Er spuckte Blut auf den edlen Parkettboden und funkelte mich wütend an, als wollte er mich dafür verantwortlich machen, dass ich seine sauber eingerichtete Wohnung verunreinigte. Es ärgerte mich, wie es seine größte Sorge zu sein schien, dass sein Fußboden mit Blut beschmutzt wurde, wo Flora neben uns gefesselt am Esstisch saß und neben ihr eine blutverschmierte Frau noch zuckte. Ausnahmsweise war ich früh genug gekommen, um zu beobachten, wie Foster ihr die Haut aufschlitzte. Flora, hatte er gesagt, sie solle gut zuschauen, sonst würde er haargenau dasselbe mit ihr anstellen. Ich hatte es nicht mit ansehen können und war nach vorne gestürmt. Und hier waren wir nun. Foster wollte, dass ich mit ihm kämpfte. Und ich wollte dagegen einfach nur von hier verschwinden. Vielleicht konnte ich sogar die unschuldige Frau retten, die dort auf dem Tisch lag. Flora saß nur da und schaute uns zu. Ihre Augen ruhten auf mir, dann auf Foster. Sie war ungewöhnlich entspannt, was vermutlich daran lag, dass sie diese Prozedur schon in- und auswendig kannte. Sie wusste, ihr würde nichts geschehen, aber ich wollte es nicht darauf ankommen lassen. Für mich war es wichtig, sie zu beschützen, damit sie keinen psychischen oder emotionalen Schaden davon trug. Foster schlug zu, aber ich konnte meinen Oberkörper wegdrehen, weshalb er ins Leere griff. Ich packte seinen Unterarm und zwang ihn auf den Boden, lehnte mich mit meinem gesamten Gewicht gegen ihn, bis seine Gelenke unschön knackten. Foster fluchte und wehrte sich. Leider war er stärker als ich und wand sich herum. Er sprang auf und stand plötzlich wieder auf beiden Beinen, ehe ich mich darauf vorbereiten konnte. Verdutzt starrte ich ihn an und er boxte mir kurzerhand auf die Nase. Der Schmerz explodierte wie 1000 Nadeln, die auf mich einstachen. Blut tropfte auf den Boden. Jede Nacht erlebte ich das hier und täglich grüßt das Murmeltier. Selbst wenn ich in einer Zeitschleife gelebt hätte, hätte ich mehr bewirken können als mit Foster, der mich einfach nicht gehen ließ. Es wunderte mich manchmal, dass Foster wirklich Schmerz empfinden konnte. Ich hätte es mir bei ihm niemals erwartet, aber er war ein ganz normaler Mensch. Foster war ein Mensch, keine Gestalt. Das bedeutete, dass er bluten konnte und vielleicht konnte er sogar sterben. Den Gedanken mit dem Sterben verbannte ich sofort aus meinem Kopf. Man fragt sich an dieser Stelle sicherlich, ob ich nicht Mordgedanken gegen ihn hegte. Wenn er fort war, würde alles wieder perfekt laufen. Ich konnte nachts wieder schlafen. Flora musste sich keinen Stress mehr aussetzen. Mein Leben verlief wieder in geregelten Bahnen. Aber das war es nicht, was ich wollte. Mein Herz sagte mir, dass ich es niemals über mich bringen würde, einen Menschen zu töten. Aus dem Augenwinkel erkannte ich, wie sich Floras Fäuste anspannten. Sie presste die Lippen aufeinander und betrachtete interessiert das Schauspiel, das ich ihr bot. Foster und ich gegen uns selbst, bis sich am Ende einer geschlagen gab. Da ich nicht plante, noch bis tief in die Nacht zu kämpfen, verpasste ich Foster einen ordentlichen Tritt mit meinem Stiefel, bis er auf seine Knie sank und durch ein paar schwarze Haarsträhnen, die ihm in die Stirn gefallen waren, zu mir nach oben schielte. Respekt! Du hast seit dem ersten Mal viel gelernt. Das finde ich gut. Immerhin hast du von mir gelernt. Vom Meister selbst. Wenn du möchtest, gebe ich dir Stunden und lehre dich, wie man richtig kämpft. Du bist nicht mein Karate-Lehrer, sondern ein verdammter Mörder, dem ich einfach nur aufs Maul schlagen will, weil er seine Finger nicht von Flora lassen kann. Lass sie gefälligst in Ruhe. Wie oft hatten wir das Thema schon? Foster kratzte sich am Hinterkopf und betrachtete gleich darauf seine Finger. Sie waren ebenfalls rot verfärbt. Viel zu oft, wie es mir scheint. Mein Freund, unser Spiel muss weitergehen. Die Frau auf dem Tisch schluckte all den Schmerz, die Qualen und die Ängste hinunter. Aus ihrer Kehle rannen Worte, die sowohl mich als auch Foster hellhörig werden ließen. Was für ein Spiel! Foster wirkte nicht minder erstaunt, als ich mich fühlte. Ach, meine Liebe, es geht um ein Spiel, das ich mit dem jungen Mann hier spiele. Nacht für Nacht entführe ich Menschen und zerstückele sie. Das Spielzeug muss zusehen. Sie ist seine kleine Blume. Ohne sie würde er mich hier nicht besuchen. So traurig das auch klingt. Er mag mich nicht. Da fällt mir ein, wenn du hier schon jede Nacht vorbeikommst, alter Freund, könntest du mir ruhig ein paar Blumen und etwas zum Naschen mitbringen. Die Nächte werden immer länger, da wir beide zu immer besseren Kämpfern werden. Nicht mehr lange und wir wissen nicht mehr, wo wir angefangen haben. Die Erinnerungen an das erste Mal, als du hier reinkamst, um deine kleine Freundin zu retten, verblassen immer mehr. Sie ist nicht meine Freundin, murmelte ich, was ich jede Nacht betonen musste. Foster, änderst du trotzdem nichts an diesem Ausdruck. Deine Freundin hat wahrscheinlich Angst. Aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sie erkennt, dass ich dir damit helfe. Was sagt ihr beide? Wollt ihr nicht noch ein bisschen bleiben? Foster grinste über das ganze Gesicht. Tatsächlich hätte ich genug Tee auf Lager, um eine ganze Armee zu versorgen. Flora, Schätzchen, magst du Kamillentee? Flora verdrehte die Augen wie ein störrischer Teenager. Ich sehe das mal als ein Ja an. Foster nahm die Säge vom Tisch und hielt sie der halbtoten Frau unter die Nase. Du, Schätzchen, bist besser still. Keine Fragen mehr, haben wir uns verstanden? Auch der liebe Held hier kann dich nicht mehr retten. Du wirst auf diesem Tisch dein Ende finden und ich hoffe sehr, dass du dich schon daran gewöhnt hast. Wie ist das Ambiente? Ich kniff die Augen zusammen und näherte mich Flora vorsichtig. Irgendwie musste ich ihre Fesseln zerschneiden, wenn Foster gerade ohnehin abgelenkt war. Ach ja, ich vergaß, die Kerzen anzuzünden. Hast du Streichhölzer bei dir? Foster griff in die Handtasche der jungen Frau und zog ein Feuerzeug hervor. Das wird es tun. Bleib da liegen. Zwar denke ich nicht, dass du dich mit diesen Verletzungen einen Zentimeter von der Stelle bewegen kannst, aber man kann ja nie wissen. Foster entzündete die Kerzen, die in dem kleinen Kerzenständer auf dem Tisch standen. Sein Gesicht ähnelte dabei dem eines Sohnes, der an Heiligabend die Kerzen auf dem Esstisch entzündete. Meine Hände zitterten, als ich nach einem der Messer griff, die Foster auf dem Tisch hatte liegen lassen. Leider war der Killer nicht dumm und warf mir einen beinahe tödlichen Blick zu. Denkst du, ich sehe das nicht? Manchmal bin ich ein bisschen blöd, aber blind bin ich noch lange nicht. Mein Augenarzt sagte mir, dass ich ganz fantastische Augen hätte. Seitdem war ich auch nicht mehr dort, da keine Probleme auftraten. Du allerdings? Er musterte die Frau auf dem Tisch. Und du wirst bald zum Augenarzt müssen, befürchte ich. Warum? Hauchte diese, während sich eine Träne löste und auf die Tischdecke tropfte. Mehr brachte sie nicht hervor. Nur dieses eine kurze, aber vielsagende Wort. Weil ich dir die hübschen Augen aussteche und ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass eine Frau ohne Augen besonders gut sehen kann. Foster hielt die Klinge ganz dicht an den Augapfel der Frau, spießte eine weitere Träne auf, die sich löste und auf die Tischdecke tropfte. Wenn die Augen wirklich das Fenster zur Seele waren, wie man sich erzählte, war Fosters Seele eine Eislandschaft. Seine Augen waren so kalt wie der Südpol und so weit wie das Meer. Seine Seele war tief und unergründlich. Floras Augen hingegen hatten bis vor kurzem noch so gestrahlt, dass ich gedacht hätte, sie wäre eine auf ewig lebhafte Person. Die Art, wie sie lächelte, hatte mein Herz jedes Mal ein bisschen höher springen lassen. Die Flora allerdings, die gerade vor mir an dieser langen Tafel saß, mit den Händen an die Stuhllehnen und den Füßen an die Stuhlbeine gefesselt, zeigte keine Emotionen mehr. Der Tod überraschte sie nicht mehr. Stattdessen blieb sie kalt und rührte sich nicht von der Stelle. »Flora«, raunte ich ihr zu, und sie wandte mir ihr Gesicht zu, zweifelsfrei. Diese Augen waren nicht mehr das, was sie einst zu sein schienen. Das hier war nicht Flora. Sie riss ihren Kopf nach oben, legte diesen schief und schaute mich an. »Was ist denn?« »Psst«, zischte ich, aber Foster hatte uns schon gehört. »Taub bin ich übrigens auch nicht, falls du das dachtest. Los, mach los!« »Schneid sie los, trag sie nach draußen, wo es besser gehen wird, wie du glaubst. Aber auch da draußen kann sie der blanke Horror einholen. Mal daran gedacht, dass ich nicht nur hier drin bin, sondern auch nach draußen gehen kann. Flora ist nirgendwo vor mir sicher. Tagsüber traust du dich nicht an sie heran. Tagsüber entführst du die anderen, Professoren, Studenten, Fußgänger. Sie alle müssen dran glauben, weil du sie dir einfach herauspickst. Hör auf damit! Weißt du denn nicht, dass auch sie eine Familie haben? Nicht jeder hasst seine Familie so sehr wie du. Ich liebe meine Eltern, sie haben mir immer geholfen. Sie würden um mich trauern, so wie die Eltern dieses Mädchens um sie trauern würden. Foster warf einen fragenden Blick nach unten, als müsse das Mädchen ihm meine Aussage bestätigen. Glücklicherweise nickte sie tapfer Eine so mutige Person hatte ich noch nie getroffen. Der Killer seufzte aus den Tiefen seiner Brust und zuckte mit den Schultern. Das ist ja so niedlich, wie ihr versucht, mich umzustimmen. Hey, du hast die Wahl. Er deutete mit der Säge auf mich. Knochensäge oder Fleischermesser? Was denkst du, wäre eine bessere Art, sie umzubringen? Es sollte nicht so stark spritzen. Ich habe schon genug Blut aufzuwischen. Was sagst du? Mir fehlten die Worte. Das ist bestialisch. Freund, ich bin bestialisch. Wenn du es nicht bestimmen willst, nehme ich eben das Messer und die Säge kommt beim nächsten Mal dran. Morgen, wenn sich alles wiederholt. Ich weiß, dass du dir sehr viele Gedanken um Flora machst, aber kümmere dich nicht um sie. Foster schwang das Messer in seiner Hand. Die Liebe ist so ein dummes Ding. Was hält Flora eigentlich von der Liebe? Sein Blick blieb hart, ruhte jetzt jedoch auf Flora. Das war das erste Mal, dass er sie wie einen lebenden Menschen behandelte. Nicht wie eine Puppe, mit der er noch Lust und Laune spielen konnte. Flora starrte an die Decke des Raumes. Dann schaute sie Foster an, anschließend mich. Sie ist langweilig. Oh, siehst du, wie verletzt dein Freund ist? Das war aber nicht sehr höflich, Flora. Plötzlich hielt er sein Messer direkt unter ihrer Kehle. Ich wollte nach vorne stürzen, aber eine falsche Bewegung und Floras Kehle war ein roter Schlitz, der sich wie ein gieriger Mund öffnete. Das bedeutete, dass ich keinen Muskel rühren durfte. Foster würde allein von ihr ablassen. Eine andere Chance hatte ich nicht. Er fuhr fort. Flora, sag doch mal, liebst du ihn? Seine Stimme wurde gehässig. Flora antwortete nicht und starrte bloß mit leeren Augen, was ihn nur noch rasender machte. Sag, dass du ihn liebst. Du sollst dieses verfluchte Spiel mitspielen. Der Held und das Mädchen, Liebende für immer. Sag es! Aber sie blieb stumm. Stattdessen glaubte ich, sie schmunzeln zu sehen. Was ging hier vor sich? Foster verlor die Geduld, die man bei einem Serienkiller eigentlich nicht strapazieren sollte. Also gut, du hast es so gewollt. Eure letzte Chance, das Mädchen zu retten, und ihr habt sie abgelehnt. Wenn ihr es so wollt, bitteschön. In Fosters Plänen war vorgesehen, dass sich Flora in mich, ihren Retter, verliebte. Sie schien das aber nicht zu wollen, und Foster kochte vor Wut. Niemand spielt jemals richtig mit. Eigentlich hatte ich gedacht, ihr würdet euch perfekt als Spielkameraden eignen. Aber das hier habe ich nicht bedacht. Ich wartete und wartete, aber Foster wurde von Sekunde zu Sekunde grüblerischer. Schließlich legte er das Messer zur Seite und ich atmete auf, was er jedoch mit einem Blick zur Seite abtat. Ach was, ich verschone sie nicht, falls du das jetzt glaubst. Das kann ich gar nicht. Je mehr Leute ich hier laufen lasse, desto mehr könnten mich bei der Polizei anzeigen. Sicherlich gibt's hier keine Beweise, aber dennoch möchte ich nicht, dass mir jemand so viel Aufmerksamkeit schenkt. Das wäre mir ziemlich unangenehm, musst du wissen. Der Papierkram, die Telefonate und so weiter und so fort. Das verstehst du doch, oder? Es gibt einen Grund, aus dem ich hier immer alles aufräume und so schön sauber mache. Ist es dir aufgefallen? Hoffentlich. Ah, ich mag es, wenn der Tisch gedeckt ist. Das Geschirr ist das edle Porzellan meiner Eltern. Schön, nicht wahr? Wenn ich morde, dann mache ich es mit Stil. Flora weiß die schöne Dekoration sicher zu schätzen. Sie muss sie schließlich jede Nacht ansehen. Lass sie gehen, forderte ich, während ich mich an Floras Fesseln zu schaffen machte. Diese schenkte mir nur gar keine Beachtung mehr, sondern blickte abwesend zu Foster und der Frau auf dem Tisch, die vor Schmerzen wimmerte und sich krümmte. Foster schüttelte nun den Kopf, während er sein Messer wieder in die Hand nahm. Er polierte die Klingel mit seinem schwarzen Ärmel und betrachtete sein eigenes Spiegelbild darin. Wollte er selbst in die rücksichtslosen Seelenfenster blicken und feststellen, dass er ein Monster war? Es tut mir selbst ein wenig leid, das zu tun. Nicht, weil es mir besonders nahe geht, aber weil ich weiß, dass es nichts mehr zu meinem kleinen Spiel beiträgt. Flora könnte natürlich noch hier bleiben und zuschauen. Nicht wahr, Flora? Ich hatte ihre Fesseln schon gelöst und deutete eine auffordernde Geste an, aber Flora blieb sitzen. Mach! Dieses eine Wort ließ mich an meinem Verstand zweifeln. Hatte Flora allen Ernstes darum gebeten, bei einem Mord zusehen zu dürfen? Oder träumte ich nur? Wenn es ein Traum sein sollte, würde ich mit meinem Unterbewusstsein ein paar Worte wechseln müssen, denn diese Art war alles andere als lustig. Foster zuckte bloß mit den Schultern. Zuschauer sind immer willkommen. Ehe ich mir die Augen zuhalten konnte, ließ Foster das Messer auf die Brust der Frau niedersausen. Erlösung. Ein solches Wort brachte ich für gewöhnlich nicht mit dem Tod in Verbindung, aber nun weinte die Frau nicht mehr. Sie wimmerte und sie zitterte auch nicht mehr. Das hier war anders. Und noch etwas war anders. Es passte nicht ins Gesamtbild. Neben mir erklang ein kaum hörbares Geräusch. Meine Nackenhaare stellten sich auf und nun war ich derjenige, der zittern musste. Flora war angespannt, aber auch nicht auf eine schockierte oder angewiderte Art. Ihr Blick klebte förmlich an den Augen der Toten und aus den Tiefen ihrer Kehle drang ein fremdartiger Laut. Ein Laut, der bewirkte, dass ich unfähig war, mich zu bewegen oder etwas zu sagen. Selbst Foster konnte ich ansehen, dass er diesen Laut ganz sicher nicht erwartet hatte. Flora lachte. So, das war das Kapitel Tee und Knochensägen, ein R-Kapitel, das nachts spielt. Falls ihr das interessant fandet, die Bücher könnt ihr natürlich am Stand vom Papierverzierer Verlag C300 kaufen in dieser Halle. Das ist gleich da drüben. Und ich werde mich dann gleich noch hier hinten hinsetzen und ein bisschen ja, signieren. Ich habe auch ganz viele Postkarten dabei. Und ich habe nochmal eine Signierstunde heute um 14 Uhr am Papierverziererstand. 14 bis 15 Uhr, Halle 3, C300. Und da wird das Buch dann exklusiv vorverkauft. Das bedeutet, es ist eigentlich noch nicht erschienen. Aber dort könnt ihr es dann, ja, ihr seid dann sozusagen die Ersten, die was davon haben. Genau, und ich kann euch schon mal versprechen, dass dieses Buch Wendungen hat, die man nicht kommen sieht tatsächlich. Also vielleicht habt ihr jetzt sozusagen schon Vermutungen oder so, aber vielleicht gibt es da noch mehr, was passieren könnte. Und ja, das versichere ich euch eigentlich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr so geduldig wart.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.